Ich habe vor 2 Wochen einen Film von Jule auf eine Aktion hingewiesen, da will ich gar nicht groß eingehen. Irgendwie passt es auch nicht zu dem, was jetzt kommt. Guckt euch nochmal die Infos an oder ihr geht auf Instagram. Thomas May, das ist mein Account. Da stehen Informationen über eine Aktion, wo wir Brautkleider suchen. Brautkleider und alles weitere. Thomas May. Oder ihr guckt den Film an. Da war eine eindeutige und klare, hoffentlich klare Erläuterung. So, jetzt kommen wir zum Dreiteiler. Gab es noch nie bei Super From. Ein Dreiteiler. 3 Filme hintereinander. Die Frage, die ich mir beim Zuhören gestellt habe, als Grace hier war, was ist, wenn ich merke, dass sich einer unserer Kinder von einem abwendet? Also wenn alles super war und toll und wenn das Kind vorher normal halt ist, ne, also mit Schwierigkeiten und so weiter, aber mit den normalen Schwierigkeiten, Pubertät, Punkt und so weiter, und man selbst ist ja auch nicht immer gut drauf. Was ist, wenn dieses Miteinander auf einmal vorbei ist? Bisher war es die nette Tochter, dann plötzlich ist alles schwarz. Klamotten, Haare, Zimmer, Seele, alles schwarz. Und man denkt sich, was ist mit unserer Tochter los? Was, also in dem Fall ist eben eine Tochter. Was haben wir falsch gemacht? Die nächsten 3 Wochen, habe ich gerade gesagt, 3 Wochen lang gibt es jeden Montag, auch neu, oder früher waren wir es mal so, jeden Montag ohne Pause, eine neue Folge von Super From. Immer mit der gleichen Frau, die uns ihre Geschichte erzählt. Das erste Mal in 8 Jahren, glaube ich, von Super From, dass wir, genau, wir hatten noch nie einen Dreiteiler. Und ich kann euch eins verraten, keine der Folgen ist irgendwie in die Länge gezogen oder stinklangweilig oder dass man denkt, das wäre jetzt auch zusammengefasst in 2 oder in 1 Folge möglich. Nope. Stattdessen denkt ihr, wenn es euch geht wie mir, was hat die Frau erleiden müssen? Wie kann man da noch leben? Das ist nicht übertrieben. Wie kann man so mit dieser Erfahrung noch weiterleben? Ihr werdet diese Geschichte der Frau hören und fassungslos sein. Einmal über das geschehene Verbrechen an der Frau, wie sie ihren Weg zu Gott gefunden hat, welches Leid ihrer Familie geschah und welchen Glauben sie trotzdem hat und wie sie die Nähe Gottes erlebt. Das ist kein Spoiler, sondern ihr werdet es automatisch hören und denken, wie funktioniert das? In dieser ersten Folge spricht sie davon, wie sie aus ihrem Elternhaus ausbricht. Das liebe Mädchen aus der Sonntagsschule und aus dem Teenkreis wird zu einer Frau, der alles egal ist und die ihre Unschuld an eine Horde geiler Männer verliert, die sich über sie hermachen. Wieso Grace? Ist das ein Name, den du dir ausgesucht hast?
Oder? Nein, meine Mutter hat mich so genannt.
Ja, Gnade. Ja. Toll. Ja. Herzlich willkommen bei Super From.
Danke. Maria Grace.
Maria Grace. Mhm. Ich finde Grace genial.
Ja.
Echt genial. Du, wir kennen uns nicht.
Richtig.
Ich hab noch nicht mal eine E-Mail von dir.
Nee.
Sondern nur, hey, du, frag mal die Grace, die hat eine Geschichte. Und ich sitze einfach da und bin total gespannt, weil ich liebe das, Geschichten anzuhören und leide da immer auch ein bisschen mit. Hm. Und freue mich, dass du erzählst. Ich würde einfach sagen, leg los.
Ja.
Wie waren die Anfänge von The Grace?
Okay, ich hole einfach mal aus.
Volle Kanne.
Okay, also ich bin die mittlere von 5 Kindern, bin in einer christlichen Familie geboren. Mein Papa ist Gemeindeleiter, war früher Hippie, dann langer Weg von evangelischer Landeskirche über Kloster, wo wir gelebt haben, katholisches hin zu Freikirche, Vineyard und so weiter.
Programm, oder?
Vollnarte, genau. Ja, und ich habe mit 4 Jahren mein Leben Jesus gegeben. Also wirklich voller Überzeugung. Ich habe das richtig ernst gemeint und ich glaube, Gott hat das auch wirklich ernst genommen. Also ich hatte Jesus immer super lieb und habe eine sehr kindliche Beziehung zu ihm bis heute. Also da, wo Erwachsene Erwachsene sagen, du musst das lassen mit dem inneren Kind und so weiter und lernen damit umzugehen. Darf ich bei Jesus Kind sein? Also so lebe ich meine Beziehung zu ihm. Aber meine Kindheit war alles andere halt als irgendwie super gut und leicht. Also wir haben früh schon viele Extreme erlebt, sind viel umgezogen, in der Familie Missbrauch erlebt. Also es ist früh schon gekippt, als ich noch ganz klein war. Und als Teenie habe ich dann erst so richtig verstanden, was mit mir passiert ist damals, habe es auch angesprochen. Das hat was bei mir ausgelöst, nämlich ich muss lieb sein, ich muss funktionieren und nicht den Mund aufmachen. Also dieses, ich bin nicht gut genug, außer ich bin lieb und benehme mich ordentlich. Und ich hatte schon damals ganz viel Träume, dass ich so richtig frech bin und allen die Meinung sag. Aber nach außen war ich halt richtig lieb und brav. Und passte aber nirgendwo so richtig rein. Ich war nie im Kindergarten, ging dann in die Schule, war viel zu schüchtern. Alle haben gesagt, du musst lauter reden.
Du warst total in dich gekehrt und schüchtern. Und
total.
Hast, ach.
Ja, genau. Ja, und dann kam so die Schulzeit und dann habe ich mich halt immer weiterentwickelt und so weiter. Mit 13 habe ich mich dann in einen jungen Mann, muss ich sagen, 10 Jahre älter, verknallt, voll erstes Mal verliebt gewesen. Und es hat 2 Jahre gedauert, dann bin ich tatsächlich mit ihm zusammengekommen.
Da warst du dann 15 und er 25.
Richtig. Das war eine ganz harmlose Beziehung, weil er, ich war die erste Freundin von ihm. Genau, und war auch Christ und so weiter. Ja, und das ging so 2,5 Jahre. Und in dieser Zeit kam ich halt voll in die Pubertät, habe mich einfach überhaupt nicht gut benommen, war total affig, habe so mein Ding gemacht und habe auf ihn gar keine Rücksicht genommen. Und er war ja erwachsen. Also das passte natürlich von und hinten nicht. Genau, dann hat er das Ganze beendet. Und für mich war er aber so der einzige Mensch, der mir immer gesagt hat, dass ich ausreiche, so wie ich bin. Das dachte ich zumindest. Mhm. Und für mich brach dann einfach so ein Halt einfach weg. Und das hat in mir einfach zu so einem Bruch geführt, dass ich mein Leben, so wie es war, dieses Gemeinde mit meinen Eltern, mit meinen Geschwistern und so einfach überhaupt nicht mehr tragen konnte. Und ich musste einfach nur raus aus diesem.
Also dieser sexuelle Missbrauch, der hat dich nicht dazu gebracht, zu rebellieren, erstens.
Nein.
Und zweitens auch diese Dunstglocke zu verlassen.
Nee, ich habe den Fehler bei mir gesucht. Und ich habe auch gar nicht so richtig verstanden, wie falsch das ist, was da mit mir passiert ist. Mhm. Das kam über viele Jahre, dass ich das immer mehr begreifen und greifen konnte. Genau. Aber ich habe mich schon früh an Menschen gehängt. Also ich hatte Jesus immer lieb, aber das hat nicht in dieser Zeit gereicht. Also ich habe meinen Halt eher in Menschen und in Bestätigung und Annahme gesucht, als direkt bei Jesus. Aber ich erinnere mich, dass ich so mit 8, 9 schon Jesus sehr intensiv gesucht habe. Also wir haben auf dem Dorf gelebt und ich bin dann immer so in die Felder gelaufen und habe da Stunden verbracht, irgendwo unter einem Baum gesessen, einfach nur um bei Jesus zu sein. Also ich hatte schon eine sehr innige Beziehung zu ihm und war aber trotzdem so zerbrochen in mir selbst. Also ich wusste einfach gar nicht, wohin mit mir. So, genau.
Das ist gut beschrieben. Ne?
Ja.
Sitzt man da unter dem Baum und redet mit Jesus und verliert doch den Kontakt zu sich selbst.
Total, ja. Also ich habe mich selbst komplett verloren, glaube ich, ja. Genau, und es war auch so, ich war schon immer sehr empathisch und habe versucht, Menschen zusammenzuhalten, die Familie zusammenzuhalten, die älteren Brüder und die jüngeren Schwestern. Und habe versucht, einfach Menschen miteinander zu verbinden und war immer mehr beim anderen als bei mir selbst.
Wenn ein junges Mädchen, kleines Mädchen, sexuell missbraucht wird, dann müssen ja die Gefühle irgendwo hin.
Ja, richtig.
Und die waren weg.
Ja, ich habe funktioniert, schon als kleines Mädchen. Ja.
Mhm. Und Gott spielte immer trotzdem noch eine Doppelrolle im Prinzip.
Ja, er war immer da.
Ja, ja, Doppelrolle, aber in dem Sinn, dass das, was an dir geschah, ja auch unter dem Deckmantel.
Richtig.
Gott, Glaube, musst du funktionieren.
Genau. Ganz genau. Das, ne? Ja, und dadurch, dass wir Pastorenfamilie waren, schauten natürlich alle aus der Gemeinde auf uns drauf. Und da war es wichtig, zu funktionieren, artig zu sein, lieb zu sein. Genau das.
Ja, okay.
Genau, richtig.
Und dann kommst du in die Pubertät, weil dein damaliger erster Freund sich verabschiedet hat. Also, das war ein toller Satz. Den würde ich gerne wiederholen. Ja. Du kommst in die Pubertät, weil dein Freund sich verabschiedet hat. Okay. Also du warst in der Pubertät und dein Freund hat gesagt, ich ziehe die Reißleine und verabschiede mich.
Ja, weil ich einfach, ich war so ausgehungert und so leer. Und mein Leben, da zog sich so ein roter Faden durch, dass ich nicht gut genug bin. Und es gab einfach immer wieder so Situationen in meinem Leben, die das bestätigt haben. Also ich habe viel getanzt und hatte Auftritte. Und keiner kam und hat sich die angeschaut. So, meine Mutter musste sehr früh schon viel arbeiten, weil einfach, ja, es hat nicht anders funktioniert. Also habe ich mich um meine Schwestern gekümmert, habe gekocht, bin nachts aufgestanden, also war quasi schon mütterlich mit 9 Jahren. Also ich war einfach, ich wollte mich, glaube ich, einfach spüren und dass ich geliebt bin und angenommen bin einfach. Ja, ist ganz schwer, das zu beschreiben, weil ich konnte es nicht selber wirklich wahrnehmen. Ich wusste ja nicht, was mit mir los ist. Ja.
Konntest dich ja nur über Arbeit definieren und so auch wahrnehmen. Und vermutlich, je mehr Arbeit, desto mehr hast du auch gespürt. A, ich werde gebraucht. B, ach, da bin ich ja.
Ja, und dieses Liebsein, die Erwartungen von anderen Menschen an mich erfüllen. Ja, genau. Ja, und dann ging die Beziehung in die Brüche. Und in mir zerbrach komplett etwas. So. Also, dass mein Freund mich verließ, war für mich unvorstellbar. Also, ich bin wirklich auf dem Boden rumgekrochen, heulend hinter ihm her, weil ich das nicht greifen konnte, dass er mich im Stich lässt. Und danach habe ich einfach versucht, irgendwo mich dran hochzuziehen. Also, ich brauchte unbedingt jemanden, der mir sagt, dass ich ausreiche. Und ich kam halt gerade in die Pubertät. Ich war da 17, also war schon in der Pubertät und habe dann angefangen, dass die Sachen kürzer wurden, habe kürzere Klamotten angezogen. Das hat natürlich sofort eine Reaktion von dem Gegenüber gebracht. Und dann habe ich angefangen zu merken, dass das einfach was auslöst bei Jungs, auch bei Männern. Aber dessen war ich mir überhaupt nicht bewusst. Ich war ja völlig naiv, ich hatte von nichts eine Ahnung. Und dann habe ich angefangen, mich immer extremer zu kleiden und immer kürzere Sachen anzuziehen, bin dann feiern gegangen und ja, habe mich so ein bisschen der Welt hingegeben. Und es war teilweise so extrem, dass meine Mutter sagte, wenn du so zur Gemeinde gehst, komme ich nicht mit. Und dann bin ich trotzdem so zur Gemeinde gegangen, habe mich vorne hingestellt und Worship gemacht. Also, Katastrophe. Ja, und ich habe halt in der Welt gedacht, dass ich da das finde, was ich so sehr suchte. Also es war so ein bisschen wie so ein Fastfood-Leben. Ich habe mir kurze Sachen angezogen, bin feiern gegangen, habe mich einladen lassen, einfach irgendeinen Typen angeflirtet, der hat mich dann eingeladen und habe Bestätigung gekriegt. Und du bist ja ganz schnell satt, aber hast ganz schnell wieder Hunger. So.
Fastfood.
Ja, genau.
So läuft es.
Ja, aber ich war halt trotzdem in mir drin super sensibel und weich immer und habe aber so angefangen, meine äußere Rolle so zu perfektionieren. Ich wusste genau, was ich anziehen muss, wie ich mich geben muss, um irgendwie im Mittelpunkt zu sein, weil so die auf den Tisch getanzt hat und alle haben es gesehen, die am lautesten war auf der Party. Und so bin ich ja vom Wesen gar nicht. Es war halt eine Rolle. Mhm. Ja.
Wenn du dann so nach solchen Abenden nach Hause kamst, ich hatte vorhin jemanden, der sagte, im Gespräch, dann musste ich kotzen zu Hause.
Ja.
Weil ich nicht diejenige war, die ich eigentlich bin. Mhm. Wie ging es dir, wenn du dann nach solchen Durchtanznächten nach Hause kamst?
Ich bin ja total geflüchtet. Also ich war wirklich so lange weg, dass ich danach fast nur geschlafen habe und dann bin ich wieder raus. Und wenn ich nicht feiern war, dann habe ich Geld geklaut bei meinen Eltern, habe Klamotten gekauft, bin statt zur Schule frühstücken gegangen. Also Hauptsache nicht dieses Leben leben, was ich leben musste. Ja, genau. Es kam dann früh auch schon die Warnung auch von meinen Eltern, wenn du so rausgehst, musst du dich nicht wundern, wenn dir was passiert. Ja, aber ich habe ja keine Vorstellung gehabt, was das irgendwie macht. Und ja, es war dann halt tatsächlich auch so. Ich bin dann an einem Abend feiern gegangen in einer Großstadt und bin da mutterseelenallein im kürzesten Minirock mit hohen Schuhen einfach losgedackelt. Komplett alleine. habe mich einladen lassen auf irgendeine größere Party, habe da gut getrunken. Genau. Ja, und dann war es so, dass nach der Party ein netter junger Mann mich angesprochen hat, ob ich nicht noch ein bisschen durch den Park mit ihm will. Und was ich nicht gesehen habe, dass seine ganzen Kollegen uns gefolgt sind. Und ja, die haben es dann auf einmal nicht mehr so gut gemeint. Und das war dann quasi mein erstes Mal.
Also, du wurdest vergewaltigt.
Ja, genau.
Ich frage es trotzdem.
Ja.
Eine Gruppenvergewaltigung?
Ja.
Mhm.
Einmal alle. Grace. Und einer hat immer aufgepasst. Genau. Ja, das war heftig. Und diese Nacht war so absurd. Ich weiß nicht, wie ich es sonst beschreiben soll. Die sind dann irgendwann fertig gewesen und ich habe gar nicht realisiert, was da eigentlich passiert ist und wollte nur nach Hause und bin dann zurückgelaufen, so Richtung des Weges, wo ich hergekommen bin und habe dann gesehen, dass da ein Mann wartete. Also ich bin auf den zugelaufen und dachte, jetzt bin ich in Sicherheit. Und ja, das war dann der Nächste, der mich festhielt und sofort wieder in den Park ziehen wollte. Und da habe ich dann wirklich Angst bekommen. Also ich hatte bis davor keine Angst, aber da habe ich Angst bekommen. Da habe ich dann wirklich zu Jesus gerufen und habe auch gerufen, Namen Jesus, lass mich los. Und er hat mich gar nicht verstanden. Was, meinte er, und blieb kurz so stehen. Und dann hat er sich, also hat er mich noch fester gepackt und so mitgezogen. Und dann habe ich wirklich um Hilfe geschrien. Also da dachte ich so, jetzt passiert mir ernsthaft, mir ist ja schon ernsthaft was passiert, aber jetzt geht es mir echt ans Leder so. Ja, und also da habe ich nur noch Jesus, hilf mir die ganze Zeit gerufen. Und dann kam tatsächlich, ich weiß gar nicht wer, irgendwer um die Ecke und er hat kurz losgelassen und bin ich abgehauen. Und in der Nähe war unser Gemeindezentrum und da habe ich dann halt nicht dahin, weil das halt nahegelegen war, bin dann da rein in die Kinderräume. Ja, und habe mich da einfach hingelegt, erstmal einfach nur geweint, die ganze Zeit. Ja, bis ich dann...
Hast du Polizei gerufen?
Nein. Ich hatte Angst, die bringen mich um. Hätte ich nicht gemacht.
Du hast es auch niemand erzählt?
Nein. Ich bin nach Hause gefahren, habe mich ins Bett gelegt mit Klamotten und Schuhen an und habe gesagt, ich bin krank. Und da lag ich dann 3 Tage. Ich habe das niemandem erzählt. Mir wurde ja immer gesagt, du musst dich nicht wundern, wenn dir was passiert. Und ich kannte ja vom Missbrauch, dass nichts passiert, wenn ich sage, Miss, was passiert?
Wurdest du schwanger?
Nein, Gott sei Dank nicht. Alles gut. Ja, aber da passierte einfach was in mir. Also, es war, als wäre ich gebrochen worden. Und normalerweise...
also gebrochen hört sich ja noch fein an, ne?
Ja. Also normalerweise müsste man denken, ich bin danach nie wieder weggegangen. Aber ich hing ja immer noch in diesem Leben und immer noch in der gleichen Not. Und ich bin trotzdem genau am nächsten Wochenende wieder feiern gegangen, wieder in kurzen Sachen, aber ich bin nicht mehr mitgegangen bei Jungs. So, genau. Aber ich habe mich wieder abgeschossen mit Alkohol, wieder Party gemacht bis zum Umfallen. Meine Eltern, die konnten mich überhaupt nicht greifen. Und wenn ich nicht weg durfte, bin ich aus dem Fenster geklettert. Also Hauptsache weg. So.
Wie alt warst du da?
18 geworden. 17, 18 dann.
Mhm. Also ja. Unmittelbar nach der Trennung vom ersten Freund.
Genau.
Also unmittelbar.
Ja, also es war alles in einem ganz kurzen Zeitraum. Ja, genau. Also es war... es fühlt sich so paradox an, hier davon zu erzählen und zu lächeln. Aber da komme ich einfach später zu. Also es war so, dass ich dann einfach vorsichtiger geworden bin.
Was das Mitgehen betrifft?
Ja, genau. Aber einmal war es so, dass ich doch mit einer Freundin bei irgendwelchen Kumpels, die sie kannte, dann auf einmal zu Hause war. Und ich weiß gar nicht, wo sie war. Sie war halt auf einmal weg. Ich weiß nicht, ob sie nach Hause gefahren ist. Und dann war ich alleine mit denen da. Und dann hat der eine ein Porno angemacht und dachte ich, okay, jetzt will ich nach Hause gehen, weil ich da ging es mir zu weit. Und die haben mich halt nicht gehen lassen. Und dann habe ich gedacht, das passiert mir nicht noch einmal, auf gar keinen Fall. Und ich habe Nein gesagt. Und das war das erste Mal, dass ich geschlagen wurde. Also ich habe dann eine Faust ins Gesicht gekriegt, habe mich dann in die Ecke gesetzt und mich versucht zu schützen. Dann haben die auf mich eingetreten und sich halt trotzdem genommen, was sie wollten.
Nächste Vergewaltigung.
Ja, genau. Und
auch wieder Gruppe.
Zu zweit waren die.
Kleine Gruppe.
Ja. Und das... dass mein Nein nicht gilt, hat, also ich war einfach so gefangen in diesem, ich brauche doch Liebe und gleichzeitig, dass Menschen so schlecht mit mir umgehen und dieses, ich kann zu Hause aber nicht ertragen und ich wusste wirklich nicht, wohin mit mir. Und ich bin weiter feiern gegangen und ich bin immer in den gleichen Stadtbezirk da gefahren und die kannten sich untereinander und mich mittlerweile auch. Und da ich nicht mehr Nein gesagt habe, weil ich dann Schläge bekommen habe, das nicht nur einmal, haben die mich dann rumgereicht. Und ich war jedes Wochenende bei jemand anders dann zu Hause. Keine Ahnung, einmal bin ich irgendwo in Hamburg auf der Reeperbahn in irgendeinem Hotel von einem Drogendealer wach geworden. Und ja, war froh, dass ich dann gehen konnte. Also das war einfach, das hat mich wie in so einen Sog gezogen, der, wenn ich gemacht habe, was die sagen, haben sie mir Annahme gegeben und mir gesagt, dass ich toll und sexy und weiß ich nicht, was bin. Und danach habe ich mich gefühlt wie Dreck. Einfach wie Dreck. Aber ja, bin trotzdem wieder hingefahren. Völlig irre. Mhm. So, ja.
Das ist fast schon ein selbstmörderischer Absicht.
Ja, voll. Mhm. Ja, es war krass. Und als ich dann Ende 18, Anfang 19 zogen meine Eltern dann plötzlich mit meinen Schwestern weg und meinten, du kannst mit oder hier bleiben. Und ich wollte da nicht weg. Ich hatte ja auch noch meine Brüder da, die Gemeinde, wo ich ja trotzdem immer noch Worship gemacht habe. Aber das habe ich aus ganzem Herzen ernst gemeint. Also wenn ich sonntags nach diesen Partys da stand und angebetet habe, in dem Moment, egal wie ich mich angezogen habe und was ich vorher wollte, wie mich Leute sehen, war ich bei Jesus. Das war mein Halt, mein Moment mit ihm. So, ja.
Du hattest noch keine Ausbildung, ne?
Nee, da noch nicht.
Bliebst du?
Ja, ich blieb. Genau.
Und die Spirale ging weiter nach unten?
Ich habe dann jemanden kennengelernt und seine Familie hat mich sofort ins Herz geschlossen und ich habe ihn kennengelernt und an dem Tag, als ich ihn kennenlernte, blieb ich bei ihm zu Hause, blieb da wohnen. Also ich hatte zwar eine Wohnung, haben meine Eltern mir dann gesucht, aber bin da eigentlich gar nicht mehr drin gewesen. Bin bei ihm geblieben und 3 Monate später war ich schwanger. Gott sei Dank nicht vorher. Ja, genau. Und das war im Nachhinein, also Gottes Weg, mich da rauszuziehen, weil dann war es vorbei mit Party, Alkohol, Rauchen, Männern. Ich wurde Mutter. Also ich hatte Verantwortung.
Das drang durch, oder? In dein verqueres, ich bin nichts, ich habe nichts. Mhm. Vor allem wächst da ein Kind in dir heran und du sagst, so, jetzt ist Schicht.
Genau.
Mit dem Ganzen, was vorher war.
Ja, richtig. Genau.
Boah, Grace, das geht zu Herzen.
Mhm. Ja, es ist für mich unvorstellbar. Also ich spreche darüber und weiß auch, dass das war. Und ich kann mich da auch noch reinfühlen. Ich weiß, wie sich das angefühlt hat. Aber es kann mich nicht mehr greifen. So.
Dann wart ihr also zusammen, ihr beiden. Richtig. Und du wurdest Mutter.
Genau. Und ich habe ihn auch geheiratet. Habe mehrere Kinder mit ihm bekommen. Aber es war von Anfang an auch nicht so, wie es sein sollte. Also er war selber noch sehr jung, mitten in der Ausbildung. Überfordert vom Leben, konnte selber eigentlich noch nicht Verantwortung tragen. Wir sind dann auch weggezogen.
Dann war er ja gleich im Doppelpack.
Genau.
Nicht fähig, nicht ja, Verantwortung tragen können.
Das kann man so sagen.
Ja, ist so.
Genau. Ne?
Das ist kein Verurteilen, richtig, sondern das ist einfach eine Beschreibung.
Ja,
woher
absolut.
Willst du denn wissen?
Ganz genau.
Du kommst ja im Prinzip von der Straße.
Richtig.
In Anführungszeichen. Mhm. Und triffst auf einen, der in der Ausbildung ist. Das genau. ist ja kein Alter. Mhm. Und ihr...
2 Ertrinkende.
Gutes Bild.
Ja.
Und wenn sich 2 Ertrinkende begegnen, ist das Schlimmste, was passieren kann. Die ziehen sich beide runter.
Mhm. Ja, wobei ich sagen muss, in meiner Mutterrolle bin ich wirklich so aufgegangen, weil ich ja, das kannte ich ja, Verantwortung zu übernehmen, zu funktionieren, Liebe zu schenken, beim anderen zu sein. Da ging es mir gut drin. Aber die Ehe selbst lief halt nicht gut. Also ich... Das alles auszuführen, würde jeden Rahmen sprengen. Aber ich habe nicht gewusst, ich habe einen Satanisten geheiratet. Das kam Jahre später raus. Und ja, nächste von Regen in die Traufe.
Eine große Traufe, du.
Ja,
Erzähl einfach.
Ja, also am Anfang, als ich ihn kennenlernte, er wollte ja was von mir, kam auch anfangs noch mit in die Gemeinde und hat den Hauskreis mal
mitbesucht. Ist doch klar.
Ja, klar.
Logisch.
Da wollte mich ja haben.
Ja, kein Vorwurf, oder?
Nein, das ist einfach so.
Ja.
Genau, und...
Wie hast du das gemerkt? Also er war ja dann in der Gemeinde, er war mal im Hauskreis. Das sind ja alles Dinge, die, ich sag, nicht zum Satanisten passen. Wann wurde dir klar, hey, da stimmt was nicht?
Schon früh. Also er hat angefangen, mich zu demütigen mit Worten und hat mich oft unter der Gürtellinie beleidigt, wollte gerne die Geschichten hören, was mir früher passiert ist, hat sich daran hochgezogen, gibt doch zu, dass dir eigentlich gefallen hat, so die Nummer.
Warst du da schon verheiratet?
Ja.
Hm. Mhm. Entschuldigung, die Nummer?
Ja.
Sagtest du gerade, hat sich an dir hochgezogen da?
Ja, genau.
Und wie wurde es dir ersichtlich, ey? Satanist.
Ja, also ich habe irgendwann beim Aufräumen Sachen gefunden, eindeutige Videos, irgendwelche Symbolketten, die da rumlagen, und bin erstmal total ausgerastet, weil das ging halt für mich überhaupt nicht, bei aller Liebe. Sowas kommt nicht in mein Haus, habe ich gesagt. Und hab's echt aus dem Fenster geschmissen, bin total eskaliert. Und ich werde selten laut, aber da war ich laut. Da war ich wirklich wütend. Ja.
Oh, Grace.
Ja, genau. Und dann musste ich aber irgendwann ja mal mit ihm darüber sprechen. Also das konnte ja nicht dabei bleiben. Und er hat mir dann gesagt, dass er sich schon lange dafür interessiert hat, auch schon als Jugendlicher, und er auch diese dunklen Messen besucht hat und auch da noch Kontakte hat und so weiter und Flüche gesprochen hat und weiß ich auch nicht, was für ein Kram da. Mhm. Genau. Und ich habe das sehr deutlich gemacht, dass das dort nicht stattfindet in unserem Haus.
Ja. Nicht im Haus und nicht vor den Kindern und
richtig,
überhaupt nicht.
Ganz genau. Mhm. Mhm. Ja, und ich habe aber leider immer wieder Sachen gefunden. Also er hat das dann halt einfach im Verborgenen weitergemacht. Es gab einfach viele Bereiche, die wie so Sogwirkung hatten dann auf ihn und auch sein Verhalten so ein bisschen wie verdreht haben. Also seine Wahrnehmung, so was Sexualität angeht oder wie er mit mir umgegangen ist. Einfach, es war viel Demütigung dabei. Dann hat er irgendwelche Freunde mitgebracht und gesagt, ich soll mit denen schlafen. Das habe ich nicht getan. Das war Gott sei Dank durchbrochen. Aber ich kam halt immer wieder, so wie ich es schon kannte, in so eine Spirale von, du bist nicht gut genug, du bist nur für das eine zu gebrauchen, ohne mich bist du nichts. Und wieder Demütigung und Abwertung und man kann mit mir machen, was man will. So war das. Ja.
Wie kam es zur Veränderung?
Mit ihm gar nicht.
Du hast dich scheiden lassen?
Ja, ich wollte mich erst nicht scheiden lassen. Meine Eltern sind zusammen, seit sie Teenager waren. Das gab es für mich überhaupt nicht. Also der Gedanke an Trennung war so weit weg. Aber es ging mir immer schlechter, es ging uns als Familie immer schlechter. Wir hatten auf tagelang gar nichts zu essen. Es war einfach, es kam so viel zusammen. Und ich dachte, entweder springe ich von der Brücke oder ich verliere meine Kinder. Und beides war keine Option. Und da habe ich dann gemerkt, ich muss mich trennen. Und ich dachte, das geht ja nicht. Gott will keine Scheidung, er hasst das. Und ich weiß, dass ich mal wieder halt auf ihn gewartet habe, ob er was zu essen mitbringt. Und ich stand in der Küche. Und ich wusste mir nicht anders zu helfen. Ich habe gesagt, Jesus, ich brauche von dir eine Antwort, wenn ich gehen darf. Ich mache das Radio an und dann bitte lass dieses eine bestimmte Lied laufen. Und ich mache es an und das Lied kam. Das war krass, ganz naiv, aber das war meine Antwort. Ich darf gehen. Gott sei Dank.
Wie viele Kinder hattet ihr da?
Punkt. Drei.
Drei Kinder. Mhm. Und wie alt warst du?
Ich muss rechnen. Ich war... Ich glaube, 25, 26, so, ja, Mitte 20.
Hast du die Kids gepackt und bist auf und davon?
Nein, er ist gegangen. Es hat aber noch gedauert und ich habe ihn auch, also mehrfach trotzdem noch versucht. Und es hat ein Jahr etwa gedauert, bis er ausgezogen ist. War so hin und her. Genau.
Tief durchatmen da.
Ja. Genau.
Und dann war er weg.
Ja, das Problem war ja nicht gelöst. Dann stand ich mit 3 Kindern unter 6 da alleine, ohne Familie, ohne Ahnung von irgendwas. Ich hatte kein eigenes Konto. Mein Ausweis war abgelaufen. Ich konnte also nicht mal eins eröffnen. Kein Geld. Ich hatte von nichts eine Ahnung. Ja, genau. Und diese Not war ja auch nicht weg. Und ja, Gott hat mir schon geholfen. Ich habe nach und nach dann natürlich alles sortiert, Gelder beantragt, Konto eröffnet und so weiter. Musste erst mal lernen, wie das Leben überhaupt funktioniert. So. Ja, und dann habe ich halt Dating-Plattformen entdeckt. Das fing da so an. Das war so diese Zeit, wo das mehr wurde. Und ich glaube, war auf allen angemeldet, die es so gibt. Ja, habe da viel Zeit verbracht, mich viel wieder gedatet und so. Und so lief das dann einfach auch die nächsten Jahre weiter.
Daten heißt ja nicht nur, ich flirte ein bisschen auf der Plattform rum, sondern es waren auch Treffen mit Sicherheit und wieder Versprechungen und wieder, hey, genau. Du bist cool und wieder
ganz genau.
diese ganze Schrott wieder.
Ja, richtig. Ich habe gedacht, da muss doch irgendwo der Richtige sein. Mhm. Und mir haben schon auch Menschen, die es gut meinten, gesagt, mach das nicht abhängig von einem Mann, du musst alleine glücklich sein. Ich dachte, die haben gar keine Ahnung. Die wissen ja nicht, wie das ist, allein zu sein mit 3 Kindern, ohne Auto. So, also, die haben keine Ahnung. Und ich wollte einfach nur, dass Ruhe ist und so ein Leben haben, wie andere Menschen es haben. Ein Mann und Kinder und Frieden. Normalleben, Frieden. Genau. Ich wollte kein Bohai. Ja.
Frieden und Liebe.
Richtig, ganz genau. Ja, und ich habe tatsächlich nach Jahren da, also ich überspringe diese Zeitspanne, aber ich hatte dann 5 Kinder und habe dann auch tatsächlich nochmal jemand kennengelernt und den auch geheiratet. Patchwork-Familie, 8 Kinder, einen Christen geheiratet. Und es ging wieder total in die Binsen. Wir haben uns 1 Jahr gekannt, haben geheiratet, die Maske fiel und das lief absolut katastrophal. Also so ein bisschen so eine Aschenputtel-Geschichte. Und,
du wartest auf den Prinzen, der kommt angeblich.
Genau.
Du sprichst dir den Himmel auf Erden.
Genau. Und im Endeffekt.
Und die Grace sagt, oh ja, endlich.
Genau. Und dann Arbeit bis zum Umfallen. Also ich bin wirklich im Burnout gelandet, in der Klinik gelandet, 2-mal. Und dann taugte ich nichts mehr. Und dann konnten wir gehen. Hat uns weggeschickt, die Kinder und mich. Und ja, das war so der finale Breakdown quasi da drin. Ja.
Genau. Weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll, wenn ich ehrlich bin. Das ist, ich sitze hier da mit offenem Mund.
Ja, und das ist auch nur.
Und freu mich, dass es offensichtlich auch anders wurde. Schon mal zur Vorwarnung. Wir machen mindestens einen 2-Teiler. Also haltet durch und bleibt dran.
Ja.
Lass uns ruhig weiterreden.
Okay. Ich bin jetzt gerade so ein bisschen unsicher, ob ich da weitermachen soll, weil in dieser ganzen Zeit ist ja noch diese Erkrankung mit meiner Tochter passiert und das ist schon sehr ausschlaggebend, auch für den ganzen Weg bis heute.
Mach weiter.
Das ist fast eine eigene Story eigentlich.
Dann mach eine eigene Story draus. Dann machen wir hier einen Break. Das ist jetzt Teil 1.
Okay.
Liebe Zuschauer, ihr Lieben, dann geht's weiter mit dem 2. Teil und der kommt bald. Ich will da jetzt gar nicht viel rumreden. In 1 Woche kommt der nächste Film. Wie vorher schon gesagt. In 1 Woche der nächste Film. Bis dahin bleibt oder werdet super fromm. Macht's gut und tschüss.